Ganz herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute, dieses Wochenende. Wir freuen uns, dass ihr alle gekommen seid. Ich hoffe, ihr fühlt euch alle wohl, auch alle Internetzuschauer, die dabei seid, jetzt vor den Bildschirmen, heißen wir auch ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch dabei seid. Wir freuen uns, oder? Amen. Halleluja. Diesen Tag hat der Herr gemacht. Amen. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich euch im Ganzen heute sehen darf. Ja, Halleluja. Weil die Maskenpflicht ist ja nämlich gefallen. Also wir müssen keine Masken hier im Gottesdienst mehr tragen. Wir bitten euch trotzdem, immer wieder Abstand zu halten und wir verzichten weiterhin auf Umarmungen oder auf Händeschütteln. Aber wir freuen uns, oder? So schön euch zu sehen. Darf ich euer bestes Lachen sehen? Zeigt mir eure schönen weißen Zähne. Gut, komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns diesen Gottesdienst jetzt beginnen. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Danke, dass du gut bist. Wir preisen dich, Heiliger Geist. Wir legen diesen Gottesdienst in deine Hände. Führ uns durch diesen Gottesdienst. Wir wollen dir begegnen. Amen. So, komm. Oh, Entschuldigung, bevor ich das vergesse. Wir haben jetzt natürlich unsere Kärtchen. Bitte füll diese jetzt aus. Die gibt es da hinten auf links und rechts, und in 15 Minuten ungefähr werden wir für die Gebetsanliegen beten, okay? Amen.
I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Oh, I'm gonna sing in the middle of the storm.
Louder and louder, you're gonna hear my praises roar up from the air.
klatsch in die Hand und singe zu dem Herrn, denn er ist gut. Ey, ey, ich will mit meiner Stimme laufen können, was mein Erlöser tut. Ich klatsch in die Hand, ich klatsch in die Hand und singe zu dem Herrn, denn er ist gut. Ich will mit meiner Stimme laufen können,
jeder will sich morgen vor dem Löwen unterbrauen. Jeder
Ebenezer, der Löwe, der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsere Kämpfe und jeder will sich vor ihm beugen. Denn ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt und das mein Blut befreit. Und jeder will sich vor
bis an die Enden der Welt,
denn mein ganzes Leben gebe ich dir, gebe ich dir. Mein ganzes Leben gebe ich dir.
Lass uns ins Gebet gehen. Hier gibt es ein paar Gebetserhörungen. Jemand dankt dafür, dass er oder sie wirklich Wunder erlebt hat die letzte Woche. Und wir sind sehr dankbar dafür. Gibt es noch jemanden, der dankbar ist heute? Erhebt kurz deine Hand. Komm, lass uns einfach Jesus dafür Danke sagen. Und wenn du auch vor dem Computer dabei bist, dann schreib es auch in den Kommentaren, dort, wo du anschaust, wofür du dankbar bist. Komm, lass uns jetzt Jesus die Ehre dafür geben. Jesus, wir danken dir. Halleluja. Danke, dass du so gegenwärtig gewesen bist die letzte Woche. Danke für dieses Wunder, Herr. Danke, dass du geholfen hast zur richtigen Zeit. Herr, wir danken dir dafür. Herr, wir preisen deinen Namen, Jesus. Den Namen Jesus. Halleluja. Danke, danke, Jesus, für alles, was du tust. In unserer Mitte, mitten unter uns. Danke, 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 Jesus. Halleluja. Da gibt es auch ein paar Gebetsanliegen. Komm, lass uns gemeinsam für diese Gebetsanliegen. Ich glaube, es steht hier auf einer Karte, dass jemand Kopfschmerzen hat. Auch eine Person, die Unterstützung braucht bei Prüfungen. Und dann gibt es auch um Heilung und Befreiung in anderen Ländern, die vielleicht zurzeit schwierige getroffen sind von diesem Virus. Komm, streck deine Hände aus zu diesen Gebetsanliegen, zu diesen Menschen. Lass uns für diese Menschen jetzt beten. Und wenn du ein Gebetsanliegen hast, wenn du online anschaust, schreib es auch auf oder schreib eine E-Mail an office@jesuszentrum.at. Wir freuen uns, wenn wir für dich und für deine Nöte auch beten können. Komm, lass uns jetzt beten. Komm, im Namen Jesus, Herr, so bitte wir dich darum, Herr, dass du jetzt deine mächtige Hand ausstreckst und diese Person von diesen Kopfschmerzen befreist, im Namen Jesus. Kopfschmerzen müssen weichen, im Namen Jesus. Komm, Herr, jetzt auch. Komm und lass einfach die Gläubigen, Herr, in diesem Land, in den Ländern überall, jetzt zu dieser Zeit Salz und Licht sein, Herr. Und wir bitten dich, Herr, für Südamerika, für Brasilien, der so schwer getroffen ist. Im Namen Jesus, komm, Herr, und befreie die Menschen. Komm und heile die Menschen. Im Namen Jesus, Herr. Im Namen Jesus. Halleluja. Amen. Und dann wollen wir auch für unser Land beten, für unsere Stadt. Komm, streck deine Hände weiter hinaus. Vater, wir beten auch für Österreich heute, Herr. Wir danken dir für das schöne Österreich, Herr. Wir bitten dich darum, komm und segne dieses Land, Herr. Komm, Herr, und offenbare dich für die Menschen hier in Wien, Herr, und in ganz Österreich. Komm und offenbare dich als der Jesus, der Messias, Herr. Die einzige Person, die Errettung bringen kann, Herr Jesus. Die einzige Person, die Hoffnung bringen kann, Herr Jesus. Zu verlorenen Menschen, Herr, im Namen Jesus. Herr, wir segnen auch, Herr, die Regierung, Herr. Wir segnen das ganze Parlament, Herr, und alle, die dort arbeiten. Hilf ihnen, weiterhin richtige Entscheidungen zu treffen. Im Namen Jesus sind sie gesegnet. Und Herr, wir segnen auch Israel. Herr, wir segnen dein Eigentumsvolk. Jetzt auch in dieser Zeit. Komm mit Heilung, Herr. Komm mit Befreiung zu deinem Volk. Im Namen Jesus. Wir segnen das Land, Herr. Wir wünschen Jerusalem Frieden, Herr. Und wir bitten dich, segne die Araber und die Juden, die dort wohnen. Offenbar dich, Herr, als Jeshua, Herr, der Messias, der schon einmal gekommen ist. Aber du wirst auch einmal zurückkommen zum Jerusalem. Wir segnen das Volk im Namen Jesus und alle sagten Amen, Amen.
Oh, I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, a hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Oh, I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder, you're gonna hear my praises roar.
Danke, 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 Jesus. Halleluja. Vielen herzlichen Dank, liebes Lobpreisteam. Wir freuen uns. Bevor ihr euch hinsetzt, sollen wir wieder den Japaner machen. Lasst uns einander begrüßen. Rechts und links. Schön, dass ihr alle da seid. Dann könnt ihr Platz nehmen. Herzlich willkommen, auch alle Internetzuschauer heiße ich ganz herzlich willkommen, falls ihr gerade eingestiegen seid. Schön, dass ihr auch dabei seid. Ihr könnt da ja auch einander anschreiben in dem Chat, egal wo ihr diesen Gottesdienst anschaut. Super, wir freuen uns, dass wir wieder Gottesdienst feiern können. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, falls wir eventuell heute hier im Saal neue Gäste unter uns haben, gibt es jemanden, der zum ersten Mal in einem Gottesdienst von VCC Jesus Zentrum ist? Heb kurz deine Hand als ein Zeichen dafür. Da hinten haben wir jemanden. Gibt es noch jemanden, der zum ersten Mal in einem Gottesdienst ist? Wir wollen dir einfach euch einen kleinen Sackel geben mit kleinen Informationen über uns. Da drinnen findet ihr so eine, auch eine Besucherkarte. Füll diese Karte aus. In ein paar Minuten könnt ihr diese ausgefüllte Karte da hinten bei diesem VIP-Corner abgeben. Dann bekommt ihr ein kleines Geschenk von uns. Wenn es auch Leute, die vielleicht zum ersten Mal anschauen beim Internet, ganz herzlich willkommen. Schreib uns, wer ihr seid, schreib uns einfach eine E-Mail an office@jesuszentrum.at. Wir würden uns freuen, mit euch auch mehr in Kontakt zu kommen. Super. Ganz liebe Grüße von Pastor Geran und Jeanette. Sie befinden sich jetzt auf einer Dienstreise in Kroatien und sie vermissen uns alle natürlich. Sie lassen euch alle ganz herzlich grüßen. Statt den Infoscreen heute haben wir ein kurzes Video über eine tolle Sache, die wir in einigen Monaten anfangen werden. Bitte.
Bundescamp 2014. Woo!
Camp ist voll cool und so.
Ja, und
sehr gut. Gefällt uns die Atmosphäre hier.
Ja, das ist richtig cool und
echt ein Riesenerlebnis hier. Und
eigentlich macht das ganze Camp Spaß.
Es ist cool, eine Woche lang auf dem Bundescamp.
Der Abend, der war super, der Abend war Hammer. Dieser Abend, der Abend da. Das war der Abend.
Der war super.
einzustehen.
Genau, das wird eine ganz, ganz tolle Arbeit werden, auch bei uns. Und ich lade euch ein, wenn ihr Kinder oder Jugendliche habt, melde diese Kinder und Jugendliche direkt sofort bei Johannes Unason. Er sitzt dahinter, der ganz schöne, hübsche Mann im Weiß dahinten. Er wird diese Arbeit leiten und ich sage es auch, es ist auch eine super Sache, wenn es um Evangelisation geht. Vielleicht kennt ihr auch eventuell Kinder oder Jugendliche in eurer Nachbarschaft, die einfach viel zu viel zu Hause sitzen, ja? Dann spricht Johannes auch darauf ein. Also Menschen werden für Jesus gewonnen durch so eine tolle Arbeit, weil einfach Kinder und Jugendliche rausgehen, was bemeistern, wenn sie vor Herausforderungen stehen und sie lernen auch Gott kennen. So, melde dich einfach bei Johannes, wenn du mehr Infos haben willst. Super, ihr könnt euch schon jetzt, ich glaube morgen schon, für das kommende Wochenende anmelden über diesen Links. Bitte verwende diesen Links und meldet euch jetzt an, auch eure Freunde, Verwandten für den kommenden Gottesdienst an. Und auch alle, die jetzt vor dem Internet zuschauen, wenn ihr wollt, wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächstes Wochenende zu uns kommt, hier in der Baumgasse 72. Schreibt uns einfach, es ist einfach hierher zu kommen. Wir würden uns freuen, euch hier persönlich begrüßen zu dürfen. Gut, jetzt wollen wir unser Opfer einheben. Darf ich bitten, dass die Musiker nach vorne kommen. Ich glaube, es gibt ein Special, oder? Genau. Ich möchte nur ein paar bekannte Versen aus dem 2. Korintherbrief lesen. Da schreibt Paulus, ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Egal wie viel du heute geben möchtest, ich bin davon überzeugt, dass wir heute alle einen Unterschied machen können. Glaubst du das? Das, was du hast, das, was du machst, macht einen Unterschied in den Augen Gottes und für andere Menschen. Ich bin die letzten Tage so begeistert worden, weil ich so einige Berichte gesehen haben, Videos gesehen haben, was sich in unserer Nähe geschieht. Wie Menschen auch in so einer Situation wie diese einfach hinaussteigen auf dem Wasser und bereit seid, Menschen immerhin zu dienen mit dem Evangelium, ganz praktisch. Und Menschen werden gewonnen. Amen. Menschen werden für Jesus gewonnen. Also glaub nicht, es spielt eh keine Rolle, was du machst oder was du gibst. Es spielt eine Rolle in den Augen Gottes. Amen. Und der Herr Jesus Christus kann alles vermehren. Amen. Auch wenn du sagst, ja, ich habe nur so wenig. Aber in den Händen Jesus. Wir wissen, was er mit zwei Fische und 5 Broten machen kann. Amen. Kannst in einer Armee von Menschen sättigen. Amen. So alles, was in den Händen Jesus kommt, wird fantastisch, weil der Segen Jesus darauf liegt. Amen. So denk nicht, ich habe nichts, ich habe zu wenig. Amen. Sehe. Entscheide dich einfach, heute zu säen. Viel oder wenig, säe einfach und es wird Frucht bringen. Amen. Da, auf meiner rechten Seite und hier vorne auf meiner linken Seite, haben wir die Körbe, da kannst du einfach hingehen. Wenn du willst, da gibt es so ein Kuvert, da kannst du draufschreiben, was es ist, was es für die Mission ist, dein Zehnte, dein Opfer oder was auch immer es ist. Hier vorne haben wir auch ein Bankomat, da kannst du mit deiner Kreditkarte oder deiner Bankomatkarte auch zahlen. Für diejenigen, die hier auf meiner linken Seite sitzen, bitte geh nach vorne, halt immer noch den Abstand. Diejenigen, die hier sitzen, ihr könnt euch dahin bewegen oder da hinten beim Johannes, dann gibt es auch den Bankomat. Und auch alle, die dabei sind beim Internet, ich lade euch ein, sei dabei, segne, sei dabei beim Säen und du wirst auch eine große Ernte erleben können. Amen. Vater, wir danken dir für dieses Opfer. Herr, ich danke dir für jeden Einzelnen, der treu und fröhlich heute geben möchte. Herr, ich danke dir dafür, dass alles, was in deinen Händen hineinkommt, Herr Jesus, multipliziert sich. Du machst was Großartiges daraus. Und danke, Herr, dass wir heute dabei sein dürfen, Herr, in diesem Opfer, Herr. Und wir dürfen dir für unsere Mittel geben, Herr. Segne jetzt, was wir alle geben, was wir alle sehen, Herr. Und lass uns weise mit diesem Geld umgehen, Herr. Im Namen Jesus. Amen. So, jetzt kannst du entweder hier nach vorne gehen oder dort mit deinem Geld, mit deinem Opfer. So, Gott segne dich und danke für deine Gabe. Ihr, die da jetzt anschaut, ihr bekommt jetzt die Infos auf dem Schirm.
And I'm constant in the trial and the change. One thing remains. One thing remains. Your love never fails, never gives up, never runs out of me. Your love never fails, never gives up.
Hi, schön euch alle zu sehen und ohne Masken, maskenlos und völlig frei. Ich hoffe, es geht euch gut. Seid ihr euch da sicher? Es hört sich nicht so begeistert an, nämlich bis jetzt. Ich muss euch sagen, fangen wir so an. Womit wir uns beschäftigen, die Frage, mit der wir uns beschäftigen in den nächsten Wochen, ist: Wer ist der Größte? Ihr seht, die Maria hat da schon tolle Folien gemacht. Ihr seht, als kleine Kinder will man immer wachsen, will man immer größer sein, oder? Wir hatten auch zu Hause so eine Tür, wo unsere Mutter immer so angestrichen hat, wie wir gewachsen sind, alle paar Monate und so. Und es war immer ein Erlebnis, man wollte immer größer sein, als man vorher war. Man wollte immer größer werden. Ja. Aber irgendwann hat man sein Plateau erreicht, ja. Zumindest was das körperliche Wachstum in die Höhe angeht. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sage, ich bin der Größte, dann wird es relativ schnell sehr klar, dass zumindest was körperlich angeht, dass das nicht stimmt. Ne? Da braucht sich nur der Pastor Martin neben mich stellen, dann bin ich schon ein Zwerg eigentlich. Ja? Oder manche andere Leute. So im Streben danach, der Größte zu sein, habe ich Grenzen. Im Streben danach, der Größte zu werden, habe ich ein Problem, weil zumindest was mein Wachstum angeht, hier auf dieser Erde, von meiner Körpergröße her, werde ich nie der Größte sein, weil es wird immer Leute geben, die größer sind als ich. Ne? Aber wir streben alle irgendwie danach, der Größte in etwas zu sein. Dieses Streben ist in uns Menschen irgendwie drinnen. Dieser Drang und dieser Wettkampfdrang, dieser Ehrgeiz, besser zu sein, stärker zu sein, schneller zu sein, schöner zu sein, das steckt in uns so ein bisschen drinnen. Ich habe ein paar Bilder uns mitgebracht, die wir uns anschauen können, von Leuten, die auch alle sehr, sehr groß waren, ja, und groß sind. In allen verschiedenen Bereichen wollen die Leute größer, stärker und besser sein. Ja. Ganz unten haben wir zwei ganz bekannte Persönlichkeiten der Geschichte, Alexander der Große und Karl der Große. Ja? Die waren große Leute, was das angeht, was sie erreicht haben. Ich bin mir nicht sicher, wie groß sie eigentlich jetzt in ihrer Körpergröße waren. Aber darum geht es bei historischen Persönlichkeiten nicht immer, oder? Wir wissen, es gibt dieses Klischee, dass Napoleon angeblich sehr, sehr klein war. Ja? Trotzdem könnte man behaupten, dass er in seiner Zeit einer der Größten war, was seine politischen Erfolge und seine Erfolge als General und als Kaiser angeht. Ja. Alexander der Große hat ein Reich aufgebaut, das die griechische Kultur vom Mittelmeerraum bis nach Indien verbreitet hat, im Endeffekt. Karl der Große hat Nationen vereint und hat quasi das Frankenreich gegründet und das hat den Kontinent Europa geprägt für die kommenden Jahrhunderte. Das sind Leute, denen man sagt, die sind was Großes. Ja? Und denen gibt man dann diesen Beinamen, der Große. Später haben Leute angefangen, sich dann schon selber groß zu nennen. Ja? Wir haben Cassius Clay da in der Mitte, er war ein Boxer. Weiß nicht, wer von euch ihn kennt. Er hat von sich selber gesagt, I'm the greatest. I am the greatest. Ja. Er war von sich überzeugt. Er war von sich so überzeugt, dass er sich sogar auf seinen Mantel hat draufsticken lassen, the greatest. Ja. Die Beatles haben auch behauptet von sich, sie sind die Allergrößten, sie sind berühmter als Jesus. Hat nicht ganz so hingehaut im Endeffekt, muss ich sagen. Tom Brady. Football, the GOAT, für was steht GOAT? The greatest of all time. Ja? Der allergrößte American Football Quarterback aller Zeiten, sagen Leute von ihm. Ja? Und die Debatte, ist er jetzt wirklich der Größte, ist er der Schnellste, ist er der Beste, geht hin und her. Und die einen sagen, nein, es gibt noch den und den und den. Die anderen sagen, ja, Tom Brady, natürlich, er ist der Größte, er ist der beste Quarterback aller Zeiten. Wir haben Schönheitswettbewerbe, wir versuchen Rekorde aufzustellen. Wir Menschen haben diesen Drang irgendwie in uns drinnen, Wettkampf zu betreiben. Wir haben diesen Drang in uns drinnen, größer und besser und stärker, schöner, toller als andere zu sein. Ich versuche mich ein bisschen einzubremsen. Mir wurde gesagt, dass ich für die Übersetzer zu schnell spreche manchmal. Also ich versuche ein bisschen langsamer zu sprechen. Wir haben diesen Drang in uns, dass wir schneller, besser, stärker sind, dass wir der Größte sind. Wir sind nicht gerne auf dem zweiten Platz. Es gibt dieses Sprichwort, der Zweite ist nur der erste Verlierer. Ne? Der Sieger ist der Erste. Wer nicht der Größte ist, ist halt eben nicht der Größte. Und das war schon zu Zeiten Jesu so. Auch damals hat es schon Sportwettkämpfe gegeben. Wir wissen, Paulus erwähnt das in seinen Briefen, dass Läufer gegeneinander antreten und so. Und wir wissen das nicht nur aus der Bibel, wir wissen das auch aus der Geschichte, dass es auch in der damaligen Zeit schon Sportwettkämpfe gab, wo es Läufer gab und Springer gab und Menschen, die gegeneinander angetreten sind, einfach in einem sportlichen Wettkampf. Vielleicht gab es noch nicht Schönheitswettbewerbe wie heute, aber wir wissen aus der Bibel, dass Esther so etwas Ähnliches wie einen Schönheitswettbewerb mitmachen musste, oder? Dass der König sie ausgewählt hat dann. Ja, Könige damals haben überhaupt versucht, sich zu übertrumpfen. Ja, wir wissen, dass die Königin von Saba ist zu Salomo gekommen, um sich anzuschauen, ob das wirklich stimmt, dass er so viel weiser ist als alle anderen Menschen und so. Ja. So, auch damals haben sich Menschen schon miteinander gemessen. Auch damals wollte man schon der Größte sein. Und das hat auch vor den Jüngern nicht Halt gemacht. Und so kommen wir zu einer Geschichte, die wir jetzt im Lukas-Evangelium lesen. Es kommt in einigen Evangelien vor, wir lesen es aus dem Lukas-Evangelium hauptsächlich deshalb, weil es da die wenigsten Verse sind und wir ja nicht so viel Zeit haben. Im Lukas Kapitel 22, ich habe nur den Vers 26 da, aber wir lesen den Vers vom Vers 24 bis 26. Und sie fingen an zu streiten. Sie, das sind die Jünger, die 12 Jünger Jesu. Sie fingen an zu streiten, wer von ihnen im kommenden Reich Gottes der Größte sein würde. Jesus sagte zu ihnen, in dieser Welt beherrschen die Könige und Großen ihre Untertanen und werden doch als Wohltäter bezeichnet. Unter euch aber soll der Größte den niedrigsten Platz nehmen und der Leiter soll wie ein Diener sein. Wir lesen von dieser Geschichte in 3 der 4 Evangelien. In allen dreien erfahren wir ein bisschen andere Dinge darüber. In Matthäus lesen wir die ganze Geschichte und da beginnt es damit, dass eigentlich die Mutter von Johannes und Jakobus zu Jesus kommt und sagt, du, Jesus, kannst du dafür sorgen, dass meine 2 Söhne, der Johannes und der Jakobus, dass die einmal, wenn du in deinem Reich bist und auf deinem Thron sitzt, dass die 2 sind, die an deiner linken und an deiner rechten Seite sitzen. Geht das? Ist das okay? Müsst ihr euch das vorstellen? Ja, ich stelle mir das ungefähr so vor wie heutzutage, ja, wenn unsere Mütter irgendwie versuchen für uns irgendwo etwas Dings. Das muss ihnen unglaublich peinlich gewesen sein, oder? Also, wenn du dir vorstellst, deine Mama geht irgendwie, wie du Teenager warst, zu deinem Direktor und versucht da jetzt irgendwie zu reden, warum du in der Klasse nicht Klassenvorstand sein darfst oder sowas. Ja? Das ist unglaublich unangenehm, oder? Aber so ist das. Und so lesen wir das in Matthäus. Matthäus stellt uns das so dar, dass die Mutter gekommen ist und die Mutter war ehrgeizig und die Mutter wollte, dass ihre Söhne da den besten Platz bekommen. Im Markus-Evangelium lesen wir auch fast die ganze Geschichte so, aber da wird die Mutter nicht mehr erwähnt. Da heißt es, Johannes und Jakobus fragen danach oder fragen Jesus, wie das ist und wer denn da der Größte ist und wer den Platz neben ihm einnehmen wird. Und dann lesen wir im Lukas-Evangelium diese sehr gekürzte Fassung und da heißt es nur, es brach unter ihnen ein Streit aus. Und ich glaube, da steckt sehr viel Wahrheit drin, weil auch in den anderen Evangelien sehen wir, dass nachdem Johannes und Jakobus bzw. ihre Mutter versucht haben, sich diese Stelle herauszuholen, haben sich die ganzen anderen Jünger auch aufgeregt. Es ist nicht so, dass Johannes und Jakobus da die einzigen waren, die groß sein wollten, weil die anderen haben sich dann geärgert darüber, dass die 2 da sich eine bessere Position herausholen wollten. Die haben gesagt, hey, was ist mit uns? Sollen die jetzt die Großen sein und nicht wir? Ja? Niemand hatte da jetzt die wirklich richtige Haltung. Und deswegen musste ihnen Jesus auch sagen, dass im Reich Gottes eine andere Haltung herrschen sollte. Im Johannesevangelium kommt die Geschichte übrigens überhaupt nicht vor. Kein Wunder, oder? Also wenn ich da jetzt beteiligt gewesen wäre, hätte ich das jetzt auch nicht unbedingt irgendwo reingeschrieben und als Geschichte weitererzählt. Damals, als meine Mama zu Jesus gegangen ist und gesagt hat, ob ich bitte neben ihm sitzen darf. Ja. Wir haben dieses Streben in uns und auch die Jünger hatten dieses Streben in sich. Und Jesus musste ihnen klar machen, hey, Achtung, im Reich Gottes herrscht eine andere Kultur. Im Reich Gottes brauchen wir eine andere Haltung. Der von euch, der Größte sein will, soll den niedrigsten Platz einnehmen. Und wer von euch vorangehen will, der soll der Diener aller werden. So, was er uns hier sagt, ist, der Größte sein bedeutet zu dienen. Der Größte sein bedeutet, dass wir den Platz eines Dieners einnehmen. Ich möchte, dass wir noch eine Stelle lesen, und zwar aus dem Johannes-Evangelium, im Johannes Kapitel 13. Johannes Kapitel 13 vom Vers 4 weg. Die PowerPoint ist wieder da. Aber ich habe da nicht alles abgedruckt, weil das ist, geht sich alles meistens nicht so gut aus auf den Folien. Deswegen die ganze Geschichte lesen wir im Johannes Kapitel 13, Vers 4 bis 17. Und das ist die Geschichte, wo Jesus nach dem Abendmahl den Jüngern die Füße wäscht. Und Petrus widerspricht ihm und sagt ihm, hey, du sollst das nicht machen, das ist eine Position, das ist das, was die Diener machen. Ja. Ich soll dir die Füße waschen. Da hat Petrus zumindest schon kapiert gehabt, dass er unter Jesus steht. Aber Jesus sagt, nein, ich als Leiter, ich als der, der vorangeht, bin bereit zu dienen. Ich muss euch die Füße waschen. Und er sagt, nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, im Vers 12, zog Jesus sein Obergewand wieder an, setzte sich und fragte, versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, und damit habt ihr recht, denn das bin ich. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. So Jesus verneint nicht, dass er der Herr ist. Er verneint nicht, dass er hier ganz klar der Leiter ist und der vorangeht. Er verneint nicht, dass er der Größte ist. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns widersprechen würde, wenn wir im Glauben stehen und wenn wir Jesus nachfolgen, dass Jesus eindeutig der Größte ist, oder? Tom Brady ist nett, guter Quarterback, aber er ist nicht Jesus. Und die Beatles können es behaupten, aber sie sind nicht Jesus. Jesus ist der Größte. Jesus ist der Herrlichste. Er ist der Großartigste aller Zeiten. Aber er sagt, ich wasche euch die Füße und deswegen sollt ihr auch einander die Füße waschen. Der Größte sein bedeutet zu dienen. Der Größte im Reich Gottes zu sein bedeutet eine Haltung und eine Position des Dienens einzunehmen. Nicht, weil wir aus unserer eigenen Haltung heraus sagen, wir müssen uns da jetzt irgendwie besser darstellen oder schöner ausschauen, sondern einfach, weil uns Jesus als Vorbild vorangegangen ist. Er ist der Größte und er ist aller Diener geworden. Er schreibt selber im Matthäus 20, 28, sagt er, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern er ist gekommen, um zu dienen. Er, der Größte aller Zeiten, er, der auf derselben Stufe mit dem Vater stand, ist gekommen, ist Mensch geworden, hat sich erniedrigt, alleine schon dadurch, dass er Mensch geworden ist, und hat sich noch weiter erniedrigt, indem er Diener aller geworden ist. Und wenn Jesus sich nicht zu schade ist, zu dienen, dann können wir uns auch nicht zu schade sein, irgendeinen Dienst zu tun, oder? Er ist unser Vorbild und er geht uns voran. Zu dienen bedeutet zu leiten und zu leiten bedeutet zu dienen. Er sagt, wer der Größte unter euch will, soll dienen und wer der Leiter sein will, der soll sich anderen unterordnen. Nicht in dem Sinne, dass er nicht die Autorität in Anspruch nimmt, weil Jesus hat ganz klar seine Autorität in Anspruch genommen. Jesus hat ganz klar den Jüngern auch erklärt und gesagt, wo es lang geht. Und er hat jetzt nicht gesagt, ja, weil ich mich jetzt hier zum Diener mache, entscheidest du jetzt, Petrus, ob ich ans Kreuz gehe oder nicht? Oder entscheidest du, Johannes, jetzt, was wir machen oder was nicht? Nein, Jesus ist schon in seiner Autorität vorangegangen. Aber er war trotzdem der Diener aller. Und was das bedeutet und was das heißt, das schauen wir uns noch ein bisschen an. Aber was es vor allem bedeutet, ist, dass es um die anderen geht. Leiten bedeutet nicht, dass ich als Leiter mich selbst groß mache. Das ist das, was Leiter in der Welt und in der Weltgeschichte gemacht haben. Alexander der Große hat sich selbst zu Alexander dem Großen gemacht. Er hat ganz viel erreicht und er war eine sehr starke Führungspersönlichkeit. Menschen waren bereit, ihm zu folgen. Menschen waren bereit, seine Vision zu ergreifen und das zu tun, was er vorgehabt hat. Aber was er gemacht hat, ist nicht andere zu erheben, sondern er hat sich selbst zu Alexander dem Großen gemacht. Und das sehen wir ganz klar an dem, was passiert ist, nachdem er gestorben ist. Nachdem Alexander der Große gestorben ist, ist sein gesamtes Reich zerfallen. Warum? Weil er nicht ein Erbe hinterlassen hat, das seine Leiter, die nach ihm gekommen sind, weitertragen konnten. Sondern die, die nach ihm gekommen sind, die Generäle und Anführer seiner Armee, haben sich gegenseitig bekämpft danach, um in dem Kampf darum, wer ist jetzt der Große, anstatt dass sie gemeinsam gearbeitet haben und das behalten hätten. Und deswegen ist das Reich von Alexander dem Großen, nachdem er gestorben ist, komplett in alle einzelnen Teile zerfallen. Und bevor wir jetzt in eine Geschichtsstunde gehen, ihr könnt euch gerne mit mir zusammensetzen, Geschichte ist eines meiner Hobbys, dann können wir gerne die gesamte Antike durchbesprechen. Aber das ist das, was passiert ist. Das ist der Zerfall dieses griechischen Großreiches ist passiert, weil die gesamten Generäle und die Leiter von Alexanders Reich sich gegenseitig bekämpft haben. Jeder wollte der neue Große selber sein und darüber ist dieses ganze Reich wieder zerbrochen. Weil er nicht die anderen groß gemacht hat, sondern sich selbst groß gemacht hat. Andere anleiten bedeutet, sie größer zu machen. Jemanden zu leiten bedeutet, ihm zu helfen, sein Potenzial zu erreichen. Jemanden zu leiten bedeutet, jemanden auf die nächste Stufe zu bringen. Dass das große Ziel eines Meisters ist, einen Schüler anzuleiten, der größer und besser wird als er selber. Das Herz eines Leiters bedeutet nicht, dass ich nachher der Große sein will, sondern dass die, die ich anleite, sind die, die was erreichen sollen. Das sind die, die ich sehen möchte, dass sie an den Punkt kommen, wo sie vorangehen, wo sie ihre Talente einsetzen können, wo sie ihre Gaben einsetzen können, wo sie etwas erreichen können, wo Gott sie groß gebrauchen kann. Als Leiter mache ich nicht mich selbst groß, sondern die, die ich anleite. Auf Deutsch ist das sehr lustig, weil das Wort Leiter zwei Bedeutungen hat. Das Wort Leiter bedeutet einerseits jemand, der leitet, aber das Wort Leiter ist auch das, was ich verwende, wenn ich es da irgendwo anlehne, um darauf zu klettern und die Lichter herumzudrehen. Nicht vielleicht ich, weil ich bin nicht so gern hoch oben, aber irgendwer anderer. Eine Leiter ist etwas, was ich verwende, um auf eine höhere Stufe zu kommen. Und genau das ist das, was auch ein Leiter tun sollte. Ein Leiter ist dazu da, anderen zu dienen, damit sie auf die nächste Stufe kommen können. Und wenn ich Leiter bin, damit ich mich selber groß fühle und damit ich mich selber stark fühle und damit ich meine Machtvisionen ausleben kann, dann bin ich im Reich Gottes am falschen Platz. Dann muss ich Politiker werden oder General oder Kapitän einer Fußballmannschaft oder keine Ahnung was. Aber im Reich Gottes hat das keinen Platz. Im Reich Gottes haben Machtkämpfe und Machtauslebungen und das Streben danach, dass ich selber der Große sein werde, keinen Platz. Das macht uns Jesus sehr klar mit den Worten, die er seinen Jüngern sagt und mit dem Vorbild, mit dem er uns vorangegangen ist. So, wenn der Größte sein Dienen bedeutet, dann müssen wir uns fragen, was ist Dienen, oder? Wie diene ich? Wie werde ich zu so einem Diener, so wie Jesus gedient hat? Das allererste, was wir verstehen müssen, wenn wir dienen wollen, ist, dass unseren Dienst tun wir nicht den Menschen gegenüber, sondern Gott gegenüber. Unser Dienst ist für Gott. Möchten wir in Epheser 6, Kapitel 6 und die Verse 7 bis 8 lesen. Da schreibt Paulus, arbeitet so bereitwillig, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Denkt daran, dass der Herr jeden von uns für das Gute belohnen wird, das wir tun, ob wir nun Sklaven sind oder frei. Paulus schreibt in dieser Stelle eigentlich an Sklaven. Sklaverei war zu der Zeit, als die erste Gemeinde entstanden ist, einfach eine Realität, die existiert hat. Es ist nicht etwas, was die Bibel gut heißt. Es geht auch nicht darum, dass es heißt, dass wir hinter Sklaverei stehen. Im Gegenteil, es gab einige Christen, die waren in einer Vorreiterrolle, wenn es darum ging, die Sklaverei abzuschaffen später. Aber damals gab es Sklaven und Freie und damals haben sich sowohl Sklaven als auch Freie bekehrt. Und Paulus hat versucht, ihnen eine Anleitung zu geben und zu erklären, was es bedeutet, wenn ich jetzt in meiner Lebenssituation, egal was meine Lebenssituation ist, wenn ich in dieser Lebenssituation Gott nachfolge und Gott diene. Und es bedeutet, und das gilt sowohl für Sklave als auch für Nicht-Sklaven schon damals, das macht er sehr klar hier mit dem letzten Satz, ob wir nun Sklaven sind oder frei. Es bedeutet, dass ich das, was ich tue, so tue, als würde ich es für den Herrn direkt tun und nicht für Menschen. Das, was ich mache in meinem Leben, das, was ich arbeite, das, was ich investiere, dort, wo ich mich einsetze, das sollte ich mit einem Herzen tun, so, als würde ich es jetzt gerade direkt für Jesus tun. Als würde Gott, der Vater, hier sitzen und ich ihn bediene und nicht irgendeinen Menschen. Das ist die richtige Haltung, mit der ich an mein Leben herangehe eigentlich. Was du tust, das tu für Gott. Ob du an deinem Arbeitsplatz bist, was bedeutet das an unserem Arbeitsplatz? Es bedeutet, dass ich meine Arbeit gewissenhaft mache. Es bedeutet, dass wenn die anderen im Büro alle rummeckern, faul sind, nicht ihren Einsatz bringen wollen, dann bin ich trotzdem der, der meinen Einsatz bringt. Nicht, weil ich mich beim Chef einschleimen möchte, sondern weil ich meine Arbeit so tun will, als ob ich sie für Gott tun würde gerade und nicht für Menschen. Das gilt in der Schule und in der Uni. Was heißt das? Das heißt, dass ich meine Zeit nutze, um zu lernen und um mich weiterzubilden, um das zu lernen, was ich hier lernen kann. Nicht, weil ich der Beste sein will und lauter Einser im Zeugnis haben will, obwohl das nett ist, wenn man lauter Einser im Zeugnis hat, sondern weil ich es für Gott tue und weil ich glaube, dass Gott möchte, dass ich hier mein Bestes gebe. Das gilt, wenn ich zu Hause arbeite. Ja, und das gilt jetzt sowohl für Kinder und Teenager, wenn eure Eltern euch sagen, kannst du bitte staubsaugen, kannst du bitte abwaschen, kannst du bitte den Mist raustragen, als auch für Ehemänner und Ehefrauen, wenn der Ehepartner sagt, kannst du bitte staubsaugen, kannst du bitte abwaschen, kannst du bitte den Mist raustragen, tu es mit der Haltung, als würdest du das gerade für Gott tun und nicht für einen anderen Menschen. Und das gilt natürlich auch für den Dienst in der Gemeinde. Und es macht in der Gemeinde keinen Unterschied, ob ich einen großen oder kleinen Dienst tue oder ob mein Dienst hier auf der Bühne stattfindet oder irgendwo hinter den Kulissen. Es ist ganz egal, welchen Dienst ich tue, wenn ich dieses Herz habe, dass ich sage, ich mache das nicht für die Menschen. Wenn ich hier vorne stehe und Lobpreis leite, dann diene ich zwar Menschen hier, aber ich tue es nicht so, als ob ich es für Menschen tue, sondern ich tue es, als ob ich für Gott gerade arbeite. Das ist die Haltung in meinem Herzen. Und wenn ich im Café bin und Kaffee austeile oder wenn ich putze oder wenn ich, Sessel aufstelle oder was auch immer tue, dann tue ich es mit der Haltung, dass ich es für den Herrn mache und nicht für die Menschen. Ich mache das nicht, um besser dazustehen. Ich mache es nicht, um mich selber gut darzustellen. Ich mache es nicht mal, weil es den anderen so gut gefällt, sondern ich mache es, weil ich weiß, dass Gott möchte, dass ich diesen Dienst tue und weil ich mein Bestes für ihn geben möchte. Tu das, was du tust, für Gott. Was du tust, das tue für Gott. Und wenn wir das machen, dann leben wir ein Leben zur Ehre Gottes. Wenn wir das machen, dann leben wir ein Leben, wo die Menschen ein Zeugnis von uns sehen. Leute, wenn ihr in der Arbeit eine andere Haltung, eine andere Arbeitshaltung an den Tag legt als die anderen, dann fällt das auf. Und ja, vielleicht glauben manche, dass man sich versucht, beim Chef einzuschleimen und irgendwie da besser zu werden oder irgendwie eine bessere Position zu bekommen. Aber wenn die Leute euch kennen, dann lernen sie euch auch kennen, was euer Herz ist und warum ihr euch so verhaltet, wie ihr euch so verhaltet. Und das ist ein Zeugnis für Menschen. Dasselbe gilt in der Schule, in der Uni, wenn ihr zu Hause seid, wenn ihr unter Freunden seid oder wo auch immer. Wenn ihr euer Bestes gebt, weil ihr alles, was ihr in eurem Leben tut, so tut, als ob ihr es für Gott tut, dann werdet ihr ein Zeugnis sein, dessen Leben Gott Ehre gibt, dessen Leben auf Gott hinweist auch. Aber was dazu ganz wichtig ist, ist, dass wir es aus dem richtigen Herzen tun. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, diesen Begriff, ja? Wenn ihr es mit dem richtigen Herzen tut, wenn ihr es mit der richtigen Haltung tut. Aber was bedeutet das jetzt? Was ist das Herz eines Dieners? Das ist der Untertitel von dem, was ich heute besprechen möchte und es ist der Kernpunkt von dem, was ich eigentlich sagen möchte. Was ist das Herz eines Dieners? Wie sieht das Herz eines Dieners aus? Ich möchte, dass wir dazu 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 3 lesen. Die meisten von euch werden diese Verse kennen, oder zumindest die Verse, die danach kommen. Bei jeder Hochzeit hört man das Hohelied der Liebe immer wieder. Aber die ersten drei Verse, da heißt es: Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse, hätte jede Erkenntnis, und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Was uns da Paulus ganz klar sagt, ist, der Grund und die Motivation, das Motiv, aus dem heraus ich etwas tue, ist mindestens genauso wichtig wie das, was ich tue. Weil all die Dinge, die Paulus hier aufzählt, sind gute Dinge. Es ist gut, wenn wir nach den Geistesgaben streben. Das sagt er ihm gerade nur ein Kapitel davor, Paulus. Es ist gut, wenn wir danach streben, dass Gott uns in Prophetie verwendet. Es ist gut, wenn wir uns für andere hingeben. Es ist gut, wenn wir einen starken Glauben haben. Amen. Das ist sehr hilfreich in vielen Situationen im Leben. Aber das Motiv dahinter, wenn es nicht Liebe ist, kann das Ganze wieder kaputt machen. Und das ist das, wo es wirklich ans Eingemachte geht. Das ist das, wo es wirklich an das geht, an die Substanz geht. Weil wie bearbeite ich meine Motive? Wie oft tun wir das Richtige aus den falschen Motiven heraus? Das Richtige aus den falschen Motiven heraus zu tun, ist falsch. Und es ist wertlos. Es klingt extrem hart, was Paulus sagt, aber er sagt es so. Wenn du das alles tust, aber du hast keine Liebe, du tust es nicht aus Liebe, dann ist es nichts anderes als wertlos. Es hat keinen Wert im Reich Gottes, wenn dein Motiv nicht Liebe ist. Wenn du jemand anderen zurechtweist, weil du dich selbst als heiliger und besser darstellen möchtest und zeigen möchtest, dass du das schon mehr kapiert hast als er, dann ist das wertlos. Wenn du jemand anderen zurechtweist, weil du den anderen liebst und es dir wehtut, dass er in eine falsche Richtung geht, dann tust du es aus dem richtigen Motiv heraus. Du kannst ein und dieselbe Sache tun, aber mit den richtigen oder mit den falschen Motiven. Wenn es nicht Liebe ist, wenn es nicht das Erbarmen Gottes ist, das er in mein Herz legt, dann stimmt mein Motiv nicht. Und dann diene ich nicht aus den richtigen Motiven heraus. Ich kann Dienst tun, vor allem in der Gemeinde, aus Motiven, die mit Liebe gar nichts zu tun haben. Und das ist unangenehm, darüber nachzudenken, und das ist nicht schön, darüber nachzudenken, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns diese Frage stellen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir unsere eigenen Motive überprüfen. Warum tue ich das, was ich tue in der Gemeinde? Warum diene ich Gott? Warum diene ich in der Gemeinde? Warum stehe ich hier vorne und mache Musik? Warum predige ich hier? Warum putze ich nachher? Warum bin ich im Café? Warum begrüße ich die Leute? Mache ich das, damit ich mich selber besser fühle? Mache ich das, damit ich vor anderen gut dastehe? Mache ich das, damit ich einen Applaus bekomme, wenn ich beim Opfer etwas gesungen habe? Sorry, Joshua, ist nicht gegen dich gerichtet. Was ist mein Motiv? Oder ist mein Motiv wirklich rein Liebe? Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen, denen ich diene. Wir alle kennen unser Herz. Jeder von euch kennt sein eigenes Herz besser, als ich es kennen kann. Und deswegen bitte ich euch, in euer Herz hineinzuschauen. Was sind die Motive für euren Dienst? Was treibt euch an, das zu tun, was ihr tut? Es ist sehr wichtig. Einerseits, weil erst die Motive es wertvoll machen, erst dadurch, dass ich das richtige Motiv habe für die Sachen, die ich tue, wird das, was ich tue, wirklich wertvoll. Und zweitens, weil ich es nur mit diesem Herzen schaffe. Und wenn ich in diesem Herz vorangehe, dann schaut das Herz eines Dieners so aus. Es ist demütig, es ist barmherzig, es ist geduldig und es ist liebend. Demütig, weil wir gesehen haben, wie demütig Jesus war. Jesus hatte keinen Grund, unter Anführungszeichen demütig zu sein, weil er hätte das Recht gehabt, sich hinzustellen und zu sagen, ich bin der Herrscher. Aber er hat sich erniedrigt bis zum Kreuz, sagt uns die Bibel. Und aufgrund dessen haben wir überhaupt Zugang zum Vater, aufgrund dessen haben wir einen Glauben, aufgrund dessen gibt es Christen. Jesus war barmherzig, er war bewegt von dem Leid der Menschen. Er war geduldig und Geduld brauchen wir, wenn wir im Dienst stehen wollen und wirklich was erreichen wollen. Leute, ich sage es euch, wenn ihr im Dienst stehen wollt und etwas erreichen wollt, und wenn ihr in das kommen wollt, worüber wir vorher gesprochen haben, nämlich ein Leben zu leben, das andere groß macht, das andere erhebt, dann werdet ihr Geduld brauchen. Weil der Dienst an anderen Menschen kann manchmal sehr, sehr frustrierend sein. Ja? Ich verstehe manchmal, oder ich glaube, jeder, der im Dienst steht, versteht manchmal, dass man als Mönch in ein Kloster gehen möchte, wenn man Gott dient. Weil nämlich nur mit Gott Zeit zu verbringen, ist voll angenehm. Wenn ich mich nicht mit Menschen abgeben müsste, wäre es so viel leichter. Dienst an Menschen kann frustrierend sein. Weil du steckst deine Arbeit und du steckst deinen Einsatz hinein und manchmal kommt einfach nicht das raus, was du gerne hättest. Agota hat mir eine Geschichte erzählt vor kurzem. Agota arbeitet ja als Volksschullehrerin und sie hat mir erzählt, sie haben in der Schule die Waldtiere durchgemacht. Was für Tiere so im Wald leben. Und sie haben wochenlang darüber gesprochen, was es so für Tiere gibt, die im Wald leben und was die essen und was die machen und wie das abläuft und so. Und dann macht sie so eine Wiederholung und sagt, so Kinder, jetzt, wer kann mir denn ein Tier sagen, das im Wald lebt? Ich, Frau Lehrer, ich weiß eins. Ja, bitte. Pinguin. Danke. Zwei Wochen später haben sie das nochmal gemacht. Anderes Kind. Sie sagt, okay, wer kann mir heute ein Tier sagen, das im Wald lebt? Ich. Bitte. Eichhörnchen. Sehr gut, ja, Eichhörnchen leben im Wald. Und ihr wisst, wir haben ja auch darüber gesprochen, was so die Feinde von diesen Tieren sind, ja, vor denen sie Angst haben müssen, vor denen sie aufpassen müssen. Was sind denn so die Feinde von den Eichhörnchen? Ja, Pinguin. Ihr müsst euch das vorstellen, ja, ein Eichhörnchen rennt durch den Wald, hüpft und hinterher watschelt so ein Pinguin und versucht es aufzufressen. Ja. Die Vorstellung alleine ist schon sehr gut. Aber als Lehrer könntest du verzweifeln, oder? Ja. Wochenlang versuchst du den Kindern was beizubringen. Ja. Und das Kind ist halt einfach ein Fan von Pinguinen und deswegen antwortet es auf alles mit Pinguin. Dienst an Menschen ist manchmal so. Ja. Auch im Geistlichen passiert das manchmal, dass du dir denkst, jetzt müssten meine Live-Gruppe das eigentlich kapiert haben und ihre Antwort ist Pinguin. Aber jedem ist es so gegangen, auch Jesus ist es so gegangen. Wie oft lesen wir in der Bibel, dass Jesus zu den Jüngern sagen musste, habt ihr das immer noch nicht verstanden? Und die Jünger sagen, Pinguin. Wir brauchen Geduld, wir brauchen Barmherzigkeit, wir brauchen Demut und wir brauchen Liebe. Das ist das Herz, mit dem wir Gott dienen, auf eine Art und Weise, die Gott gefällt und auf eine Art und Weise, die uns die Ausdauer gibt, den Dienst auch durchzuhalten und den Dienst weiterzutun. Weil wenn wir den Dienst tun, um uns selber groß zu machen, besser aussehen zu lassen oder was auch immer, werden wir irgendwann aufgeben, weil die Frustrationen zu groß werden. Aber wenn die Liebe Gottes, die Liebe, die Gott für die Menschen auch um mich herum hat, mein Antrieb ist, dann treibt mich dieser Antrieb bis dorthin, wo es auch ihn gebracht hat. Und er war bereit, alles zu geben. Und wenn ich dieselbe Liebe als meinen Treibstoff habe für meinen Dienst, dann werde auch ich bereit sein, alles zu geben. Und ich möchte, dass wir jetzt einfach gemeinsam aufstehen zum Abschluss. Und ich möchte einfach, dass wir alle einfach in unser Herz hineinschauen kurz. Wie gesagt, ich kann eure Motive nicht sehen. Bei keinem von euch geht jetzt eine Neonreklame über dem Kopf auf, die mir anzeigt, ob du auch wirklich aus Liebe dienst oder nicht. Das kannst nur du herausfinden. Nur du kannst in dein Herz schauen und schauen, ob du wirklich das Herz eines Dieners hast. Ob das wirklich die Werte sind, aus denen heraus du deinen Dienst tust oder ob es was anderes ist. Und wenn es was anderes ist, auch wenn es nur teilweise ist, dann komm jetzt damit vor den Herrn. Du brauchst den Heiligen Geist. Du kannst dich entscheiden, die Leute zu lieben, und das ist auch gut, das sollten wir auch. Aber damit wir wirklich von der Liebe Gottes erfüllt unseren Dienst tun können, brauchen wir die Veränderung des Heiligen Geistes in unserem Leben. Er muss das wirken. Aber er wirkt nicht gegen unseren Willen. So schau in dein Herz, prüf dein Herz mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte, dass wir uns jetzt 1-2 Minuten Stille nehmen, wo wir einfach vor den Herrn kommen und sagen, Herr, prüf mein Herz. Erforsche meine Motive und zeig mir, wie es in mir wirklich ausschaut. Und es ist ein Moment Zeit dafür. Vater, Herr, ich bitte dich, dass du uns allen jetzt offenbarst, Herr, was wirklich unsere Motive sind für unseren Dienst. Mit welcher Haltung wir Dienst in der Gemeinde oder irgendwo in der Welt tun, Herr. Mit welcher Haltung wir vor dir stehen, Herr, offenbar uns unser Herz. Und wenn du jetzt sagst, ich brauche Gottes Wirken, was das angeht, ich brauche mehr Liebe, ich brauche ein reineres Herz, was meine Motive angeht, dann heb jetzt einfach deine Hände zum Herrn auf und ich möchte für uns alle beten, für uns alle, auch für mich, weil ich brauche es auch immer noch mehr in meinem Leben, dass er unser Herz verändert und dass er uns dieses Herz eines Dieners gibt, wie es Jesus hatte. Dass er uns das Herz für die Menschen gibt, wie es Jesus hatte. Vater, Herr, du siehst deine Jünger, Herr. Und du siehst, dass wir vor dir stehen in denselben Situationen, in denen die Jünger waren, wie du hier auf der Erde warst, Herr. Und du siehst, dass wir immer noch manchmal deine Lehre brauchen darüber, was denn das wirklich das Wichtige ist und was es bedeutet, der Größte in deinem Reich zu sein. Und ich bitte dich, Herr, dass du es in unser Herz schreibst. Heiliger Geist, dass du unser Herz veränderst, Herr, dass du Stein aufbrichst, Herr, und dass du harte Sachen aufknotest und wieder und weich machst, Herr. Herr, dass du uns Barmherzigkeit und Liebe für die Menschen um uns herum gibst, Herr. Dass du uns demütig machst, Herr, dass wir wissen, auf welchem Platz wir stehen, Herr. Und dass du uns Geduld schenkst für die Menschen um uns herum. Lass uns Menschen mit deinen Augen sehen, Herr. Und lass uns unseren Dienst tun, Herr, aus Liebe zu dir und aus Liebe zu den Menschen rundherum, Herr. Und wenn wir irgendwo andere Motive in unserem Herzen noch haben, unsere Motive gemischt sind oder nicht ganz rein sind, Herr, dann bitte ich dich, dass du sie wegnimmst, Herr. Herr, ich will meinen Dienst nicht tun für mich selber. Und ich will meinen Dienst nicht wertlos tun, Herr. Ich will, dass mein Dienst Wert hat bis in die Ewigkeit und deine Liebe verbreitet. Und ich bitte dich, dass du mein Herz veränderst dafür. Danke, Herr. Im Namen Jesu. Amen. Amen.
Halleluja, vielen Dank, Patrick. Joshua, kommst du nach vorne? Wir sind jetzt fast am Ende unseres Gottesdienstes angelangt. Eine gute Botschaft, gell? Halleluja, sehr wichtig, ja. Wir sollen unsere Herzen wirklich prüfen lassen. Und nächste Woche werden wir mit der Serie weitergehen. Dann werde ich das Wort Gottes verkündigen. Also nimm Leute mit. Lass uns diese Menschen auch vor dem Wort Gottes bringen. Amen. Und ich möchte jetzt euch alle segnen und dann bitte ich euch, einfach diesen Gottesdienstraum so schnell und zügig wie möglich zu verlassen. Darf ich bitten, dass die Ordner die Tür hier vorne aufmachen. Bitte nicht unser Gebäude durch die Treppe da verlassen, nicht runtergehen. Entweder hier vorne links oder durch die Tür und dann gleich links über die Rampe. Da könnt ihr den Gottesdienstraum einfach verlassen. Nächstes Wochenende, bitte meldet euch an, okay? Nächste Woche sehen wir uns wieder. Wenn du den Segen Gottes empfangen willst, erheb kurz deine Hände, ich möchte für dich beten. Und dann kannst du im Frieden nach Hause gehen. So, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir von seinem unendlichen Frieden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, Gott segne dich. Schön, dass du dabei warst. Wenn du mit jemandem plaudern willst, dann bitte geh raus. Dann könnt du gleichzeitig auch duschen. Natürlich, dann musst du das nicht machen, wenn du nach Hause kommst. Gott segne euch. Wir sehen uns nächste Woche. Amen. Gibt es was zum Sagen für die Säcke? Für die Erstbesucher? Bitte in VIP-Corner kommen. Okay, Gottes Segen.
Ich klatsche in die Hand und singe zu dem Herrn, denn er ist gut. Ich will mit meiner Stimme laut verkünden, was mein Erlöser tut. Ich klatsche in die Hand, ich klatsche in die Hand und singe zu dem Herrn, denn er ist gut. Ich will mit meiner Stimme laut verkünden, was mein Erlöser tut. Ich will ihn preisen, früh jeden Morgen preisen, bis in die Nacht. Ich will ihn preisen, mit der ganzen Schöpfung preisen. Ich trete in die Gegenwart des Königs ein, um meinem Herrn zu sehen. Will mit den Engel eins in der Anbetung sein und dankbar vor ihm stehen. Ich trete in die Gegenwart, ich trete in die Gegenwart des Königs ein, um meinem Herrn zu sehen. Will mit den Engel eins in der Anbetung sein und dankbar vor ihm stehen. Denn ich will ihn preisen, früh jeden Morgen preisen.